Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Staat und Kirche sind zwei getrennte Sphären. So sollte es sein. Aber wie das in der Wirklichkeit aussieht und aussah, das beleuchten wir gleich an zwei Beispielen: Irland und Deutschland. Irland, das Land, das uns Heinrich Böll in seinem irischen Tagebuch nahegebracht hat, das Land am Rande Europas, das sich vor 100 Jahren die Unabhängigkeit erkämpft hat. Aber der Preis war ein beispielloser Einfluss der katholischen Kirche auf die Regierung. Was das für die Verfassung und die Gesetzgebung bedeutete und wie sich das verändert hat, fasst Martin Aliot zusammen.
Million Caracade ist für Herr Niemeyer. Nigaid is up to a hain. 1,429,981.
Mit einer klaren Zweidrittelsmehrheit billigten die Wählerinnen und Wähler Irlands vor knapp 3 Jahren die Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Bis zur 12. Woche werden kaum Fragen gestellt. Damit fand ein 35-jähriges Ringen ein vorläufiges Ende. 1983 war mit etwa derselben Mehrheit ein nahezu absolutes Abtreibungsverbot in der irischen Verfassung verankert worden. In der Zwischenzeit wurden unerwünschte Schwangerschaften in Großbritannien beendet. Dieses erste Abtreibungsreferendum von 1983 stellte wohl den Höhepunkt kirchlicher Allmacht in Irland dar.
Probably from independence, which would have been 1921, up till about the sort of mid-1960s, mid-1970s, in and around that region.
Im halben Jahrhundert zwischen der irischen Unabhängigkeit im Jahre 1921 bis zur Mitte der 70er Jahre, resümiert die Dokumentarfilmerin Mary Raftery, habe die irische Gesellschaft der Kirche vollständige Kontrolle über Recht und Unrecht, über Gut und Böse überlassen.
Up until that point, we handed to the Catholic Church and they accepted very happily complete control over our moral formation, over what we defined as being right and wrong.
Raftery, die Irlands Emanzipation nicht mehr erlebte, fand eine dramatische Metapher.
The closest equivalent to Ireland during the 1950s really is Afghanistan and the Taliban.
Die naheliegendste Parallele zum Irland der 50er Jahre sei Afghanistan unter den Taliban. Schulen und Krankenhäuser wurden von kirchlichen Orden kontrolliert. Der Staat übte eine recht skrupellose Zensur aus. Die Sexualität wurde unterdrückt. Diese Entwicklung war nicht unausweichlich. Die Sieger des irischen Bürgerkrieges erließen 1922 eine weitgehend säkulare Verfassung. Das änderte sich nach dem friedlichen Machtwechsel 10 Jahre später. Die Fianna Fáil-Partei unter dem schillernden Éamon de Valera zerschnitt die letzten Bande an das Vereinigte Königreich und lehnte sich enger an die Kirche an. Die neue Verfassung von 1937 entstand in enger Absprache mit dem späteren Erzbischof von Dublin und dem Vatikan. Sie verlieh der katholischen Kirche eine Sonderrolle, fesselte Frauen an Haus und Herd und stattete die Familie mit exklusiven Vorrechten aus, die über dem staatlichen Recht standen. Ein kurioser Artikel 45 bildete die päpstliche Sozialethik der Zwischenkriegszeit ab, konnte aber nicht gerichtlich eingeklagt werden. Demnach sollte das Parlament zum Beispiel verhindern, dass der freie Wettbewerb zu Verzerrungen in der Vermögensverteilung führte. Wie schon nach der Hungersnot in der Mitte des 19. Jahrhunderts füllte die Kirche nach der Unabhängigkeit begeistert das Vakuum an Macht und Autorität aus. Als ein fortschrittlicher Gesundheitsminister Noel Brown 1951 einen kostenlosen Gesundheitsdienst für alle Mütter mit Kindern einführen wollte, schlugen die Kirche und der Dubliner Erzbischof John Charles McQuaid erbarmungslos zu. Die Kirche argwöhnte, ein staatlicher Gesundheitsdienst werde unweigerlich den Zugang zur Abtreibung öffnen und die garantierten Rechte der Familie schwächen. So landete der Plan im Papierkorb. Der Minister trat zurück. Beim Besuch von Papst Johannes Paul II. In Irland 1979 triumphierte die Kirche. Maura Hickey, Äbtissin eines irischen Benediktinerinnenklosters, erinnert sich.
It was though that was a high point of Catholicism and hope for the future of Catholicism and the role of the Church in Ireland.
Das erschien ihr wie ein Höhepunkt des irischen Katholizismus, voller künftiger Versprechen. Doch es kam umgekehrt. Die Kirche sei im Niedergang seither.
And in fact it just turned the other direction. It's been going down ever since.
Es gebe kaum kirchliche Stimmen mit Autorität, denen die Gläubigen zuhören wollten.
Very few personalities in the church who can speak out in a authoritative way that people want to listen to.
Allein der von der Äbtissin beobachtete Niedergang der Bischofskirche und der Zerfall ihres Magisteriums verliefen keineswegs linear. Dem bereits erwähnten Abtreibungsverbot von 1983 folgte 3 Jahre später ein weiteres Referendum, das die zivile Ehescheidung verbot. Irland erlaubte keine zweite Chance, war erbarmungslos mit den Fehlbaren. Doch die Ecclesia Triumphans stand, wie sich in den 90er Jahren herausstellte, auf tönernen Füßen. Verhütungsmittel wurden mit einiger Verspätung nun auch in Irland verfügbar. Die Homosexualität wurde 1993 entkriminalisiert. Eine Reihe von Skandalen um pädophile Priester unterspülte die Wirksamkeit bischöflicher Ermahnungen. Und Irland erlebte einen wirtschaftlichen Aufschwung. Der keltische Tiger war geboren. John Fitzgerald ist Ökonomieprofessor am Trinity College in Dublin.
If you want to understand why did Ireland change culturally, I think it's the returned immigrants that.
Der kulturelle Wandel Irlands könne nur unter Berücksichtigung der heimkehrenden Emigranten verstanden werden. Junge Irinnen und Iren, die in den Jahrzehnten zuvor ausgewandert waren, kehrten nun zurück und bliesen die Spinnweben von der irischen Gesellschaft. Davon war auch die klerikale Kontrolle betroffen. 1992 und erneut 10 Jahre später weigerten sich die irischen Wähler, eine höchst prekäre Unterscheidung zwischen dem Leben und der Gesundheit einer schwangeren Frau in der Verfassung zu verankern. Premierminister Enda Kenny fand 2011 deutliche Worte, um die Dienstfertigkeit von Politik und Gesellschaft in der Vergangenheit zu beschreiben.
This is not Rome. Nor is it industrial school. Or Magdalen, Ireland, where the swish of a soutane smothered conscience and humanity, and the swing of a thurible ruled the Irish Catholic world. This is the Republic of Ireland 2011.
Wir sind nicht in Rom. Noch sind wir im Irland der Arbeitsheime und Magdalenerinnenwäschereien, als das Rauschen einer Soutane Gewissen und Menschlichkeit erstickte, als das Weihrauchfass das katholische Irland beherrschte. Nein, das ist die Republik Irland im Jahre 2011.
Kennys Nachfolger Leo Varadkar verkörperte als Premierminister diesen Wandel wohl wie kein zweiter. Als schwuler Sohn eines Einwanderers aus Indien und einer irischen Mutter entstammte er keiner der traditionellen Politikerdynastien. Als Irland 2015 als erstes Land der Welt die Schwulenehe in einer Volksabstimmung anerkannte, sprach Varadkar, damals noch nicht Premier, aber bereits Minister, für viele.
And I think for me it wasn't just a referendum, it was more like a social revolution.
Für ihn ging es nicht um irgendeine Reform, das sei eine gesellschaftliche Revolution. In der Tat. Doch es war eine sanfte Revolution, in der quer über die Generationen Geschichten erzählt wurden und zugehört wurde. Ähnliches geschah dann 3 Jahre später im eingangs erwähnten Abtreibungsreferendum. Wiederum legte Varadkar, inzwischen Regierungschef, den Finger auf den kritischen Punkt.
And I don't believe the Constitution is the place for making absolute statements about medical, moral and legal issues.
Die Verfassung sei nicht für absolute Aussagen über medizinische, moralische oder juristische Sachverhalte geeignet. Und so endete die konstitutionelle Gegenrevolution in Irland. Die gewählten Gesetzgeber wurden vom Volk instruiert, progressive Gesetze zu erlassen, anstatt fromme Zweideutigkeiten in die Verfassung zu schreiben und die alltägliche Wirklichkeit zu ignorieren.
Das katholische Irland war tief geprägt von der Symbiose zwischen Staat und Kirche. Das ist bei uns nicht so. Stimmt das wirklich? Wie das war, als 1949 im katholischen Rheinland die Bonner Republik gegründet wurde und was davon übrig ist, seitdem wir in der wiedervereinigten Berliner Republik leben, danach fragt Stefanie Oswald.
Mai 1945. Deutschland ist zerstört, physisch und moralisch am Boden. In Besatzungszonen aufgeteilt, die Eliten verhaftet, untergetaucht, auf der Flucht. Der zuvor allmächtige Führer tot. Die Feldzeichen seiner ideologischen Herrschaft begraben unter den Ruinen des Krieges.
Die Kapitulation des Deutschen Reiches. Das kann man sich heute, das sind schon mehr als 75 Jahre, gar nicht mehr vorstellen, was das hieß. Es gab keinen deutschen Staat mehr. Es gab keine politische Artikulation von deutschen Parteien, staatlichen Vertretungen und so weiter und nichts mehr. Es war ein Freiraum entstanden, wo die Bevölkerung sozusagen schutzlos den Alliierten überlassen war. Und in diesen Raum ist dann die katholische Kirche ganz entschieden hineingetreten,
sagt der Politologe Carsten Frerk. Er hat in zahlreichen Publikationen die Verknüpfung von Staat und Kirche kritisch beleuchtet.
Sie müssen sich vorstellen, dass wir in einer Situation sind, in der viele Orientierungsgrößen komplett abgewirtschaftet haben. Und jetzt setzen nicht nur die Kirchenleute selbst, sondern auch viele politische Kräfte darauf, dass man nun eine Reorientierung finden würde durch eine Rechristianisierung.
Rückbesinnung auf Deutschtum und Nation seien unter den Bedingungen der Kapitulation undenkbar gewesen, sagt auch der Historiker Thomas Groß-Bölting. Er hat die Entwicklung des Glaubens nach 1945 erforscht und leitet die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg.
Nun ist es im Prinzip Christus, auf den man setzt und der für viele Menschen in der damaligen Zeit, auch für Einflussträger, vielleicht die Orientierungsmarke bietet, die man jetzt braucht. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass man auch eine relativ einfache Interpretation des Nationalsozialismus anbietet von Seiten der katholischen Kirche. Also der Nationalsozialismus war möglich, weil man sich von Gott abgewandt hat. Und wenn Sie diese Prämisse akzeptieren, dann ist auf der anderen Seite ganz klar, wie Sie sich jetzt zu verhalten haben, wieder zu Gott hin. Und dann ist sozusagen ein Gemeinwesen möglich, was deutlich andere Akzente setzt.
Obwohl die katholische Kirche selbst in den eher katholisch geprägten Westzonen bei den Mitgliederzahlen in der Minderheit ist, gelingt es ihr besser als den Protestanten, Einfluss auf die bald beginnenden Gespräche über eine neue Verfassung zu gewinnen. Die Protestanten tragen schwer an der Mitschuld von Teilen ihrer Kirche am Nationalsozialismus. Im Oktober 1945 bekennen sie sich in Stuttgart zu ihrer Schuld. Anders als die ungeeinten protestantischen Landeskirchen demonstrieren die Katholiken in der Deutschen Bischofskonferenz Geschlossenheit.
Die Bischofskonferenz wiederum entsendet dann unter anderem den kölnischen Prälaten Wilhelm Bröhler, der später dann das katholische Büro, also das Verbindungsbüro in die politische Szene in Bonn leitet und versucht, über den jetzt Einfluss zu nehmen auf die Grundgesetzberatungen zum Beispiel.
Wichtig ist den Kirchenvertretern, dass der Gottesbezug in der Präambel des Grundgesetzes verankert wird. Sie haben Erfolg.
Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen,
so lauten die ersten Worte,
hat sich das deutsche Volk, Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt, dieses Grundgesetz gegeben.
Es bleibt nicht bei der allgemeinen Anrufung Gottes. Vielmehr werden ganz konkret die Artikel aus der Weimarer Reichsverfassung, die das Verhältnis zwischen Staat und Kirche betreffen, weitgehend in den Grundgesetzartikel 140 übernommen. Dabei gelingt den Kirchenvertretern ein Coup. In der Weimarer Reichsverfassung hatte es geheißen, Artikel 135,
alle Bewohner des Reichs genießen volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die ungestörte Religionsübung wird durch die Verfassung gewährleistet und steht unter staatlichem Schutz. Die allgemeinen Staatsgesetze bleiben hiervon unberührt.
Der Schutz der Religionsausübung wurde ins Grundgesetz übernommen, nicht jedoch der letzte Satz, der den Gesetzgeber vor kirchlichem Druck in Schutz nahm. Dieser Satz wurde für die Bonner Republik gestrichen.
Die allgemeinen Staatsgesetze bleiben hiervon unberührt.
Das ist meines Erachtens das Entscheidende, wie dieser Lobbyismus sich vom Grundsatz her im Grundgesetz damals bei Gründung der Bundesrepublik Deutschland durchgesetzt hat, indem diese Klarheit, die staatlichen Gesetze haben Vorrang vor Religionsgeboten, einfach schlicht aufgehoben wurde. Das ist die Veränderung von Weimar zu Bonn und jetzt Berlin. Und so finden Sie eine Vielzahl von Ausnahmeregelungen, wo kirchliche Einrichtungen von allgemeinstaatlichen Gesetzen nicht betroffen sind.
Kommt hinzu, dass das Grundgesetz ein weiteres Privileg für Religionsgemeinschaften festschreibt, die als Körperschaften öffentlichen Rechts organisiert sind: den Einzug der Kirchensteuern durch den Staat. Erst seit 1935 unter der nationalsozialistischen Regierung erfolgte der Vermerk der Konfession auf der Lohnsteuerkarte. Kirchensteuern wurden fortan vom Arbeitgeber in, Zitat, staatlichem Auftrag eingezogen. Thomas Groß-Bölting.
Also die deutschen Landeskirchen und die deutschen Bistümer zählen weltweit mit zu den reichsten religiösen Organisationen.
Die Bundesrepublik Deutschland war und ist ein säkularer Staat. Aber kann man ernsthaft von einer Trennung von Kirche und Staat sprechen? Historiker Groß-Bölting formuliert es so.
Insgesamt aber, glaube ich, kann man feststellen, dass wir in den 50er Jahren eine hinkende Trennung von Kirche und Staat etablieren, die uns heute in vielerlei Hinsicht auf die Füße fällt.
Bis heute verfügen die Kirchen in vielen Bereichen über Sonderrechte, was Kirchenkritiker Carsten Frerk in einer insgesamt säkularer und religiös pluraler werdenden Bundesrepublik zunehmend problematisch findet. Zwar seien die Zeiten, in denen katholische Bischöfe in ihren Hirtenbriefen Wahlempfehlungen zur Bundestagswahl abgaben, heute nicht mehr vorstellbar. Doch die gesetzlich legitimierte Macht der Kirchen ist nach wie vor ungebrochen. Als Träger der Caritas und Diakonie etwa sind die beiden Volkskirchen in Deutschland die größten Arbeitgeber nach dem Staat, mit ihren eigenen Gesetzen. Thomas Groß-Bölting.
Man kann danach fragen, ob es den Kirchen eigentlich gut zu Gesicht steht, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ganz grundlegende Freiheitsrechte zu verweigern, nämlich sich zu fusionieren, sich zu versammeln, für die eigenen Rechte einzutreten und so weiter. Oder ob das nicht sehr stark eigentlich dem christlichen Impuls, der die Kirchen ja auch bewegen sollte, widerspricht.
Aktuell ist die Problematik dieser Sonderrechte wieder sichtbar geworden, als sich die Caritas weigerte, den Verdi-Tarifvertrag mit Lohnerhöhungen für Pflegekräfte zu übernehmen. Der Grund? Sie wollen nicht Teil des weltlichen Tarifvertragssystems sein. Die Folge? Eine flächendeckende Verbesserung der Einkommen von Pflegekräften wurde damit unmöglich gemacht.
Die Kirche hat sich immer noch diesen Restraum, wir sind zuständig für die Moral und für das Gute, noch immer noch gesichert, trotz der Missbrauchsfälle.
Sagt Kirchenkritiker Carsten Frerk. Trotz ihres Bedeutungsschwunds in einer zunehmend säkularen Welt bleiben die christlichen Kirchen wichtige Impulsgeber für die ethisch-moralischen Debatten, die wiederum Eingang in unsere Gesetzgebung finden. In Fragen von Zeugung, Sexualität, Familie, Schule und Gentechnik, Sterbehilfe, Sozialstaatlichkeit. Doch der Umgang mit den Missbrauchsskandalen nagt an der kirchlichen Autorität. Und die Frage nach der Legitimität kirchlicher Sonderrechte ist nach wie vor unbeantwortet, seit 1949.